Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Neulting.
Hallo.
Und es gibt einen Notfall-Mailback. Achtung, Achtung, wir müssen alles umplanen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, dass ihr da seid. Eine neue Mailback-Folge. Wir haben erschwerte Bedingungen. Einerseits, Lukas, bei dir werden irgendwie die Treppen im Hintergrund abgeschleift oder so. Ist das richtig?
In der Tat, Christian, in der Tat. So eine Minute im Endeffekt, bevor wir hier aufgenommen haben, hörte ich auf einmal so ein lautes Schleifgeräusch, schaute aus dem Fenster direkt quasi neben meinem Mikrofon und sah einen Herrn mit interessanter Wikingerfrisur hier so Treppen malträtieren mit einem Schleifer. Und das ist das lauteste Geräusch, was man sich vorstellen kann. Also wenn man bei mir im Hintergrund so, keine Ahnung, als hätte man so eine Fliege oder so eine Mücke neben dem Ohr, aber die Mücke ist 4 Meter groß, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Ja, es gibt diese eine Folge von der Serie Louis, von Louis C.K., wo er so aufwacht und draußen wird so ist die Müllabfuhr und ist besonders laut und auf einmal kommen die so in sein Zimmer und hauen so die Mülltonnen so über seinem Kopf zusammen und verstreuen so den Müll auf dem Bett und daran muss ich immer denken, wenn sowas Absurdes passiert. Aber es ist ein Notfall-Mailback, weil wir alles umplanen müssen. Ich denke, damit können wir leben, dass wir verschiedene Probleme haben. Einmal diese Sounds da hinten. Dann, ich bin im Urlaub gerade. Mein Hotel-WLAN ist schlecht. Wir haben Latenz. Das hört ihr wahrscheinlich nicht so stark in der Aufzeichnung. Aber das ist erstmal die Situation. Yannick, wie geht's dir?
Also bei mir ist der Straßenbau draußen. Also wenn man bei mir ein bisschen Lärm im Hintergrund hört, dann liegt es daran. Aber ich hoffe, dass der vorübergeht. Das ist nur vorübergehend. Ansonsten, mir geht es gut. Ich habe eine angenehme Vorweihnachtszeit. Ich habe gestern Abend, am Abend vor dieser Aufzeichnung, das Howard Carpendale Musical in Leipzig gesehen. Das war noch ein großes Highlight zum Jahresabschluss und deshalb kann ich nicht klagen.
Ist das schon so Cinemasochismus? Also ich merke das bei dir ja, du erzählst oft von, ich gehe jetzt dahin, ich schaue jetzt das und die Sachen werden immer abstruser, so möchte ich es nennen. Also, wie geht es dir wirklich?
Mir geht's wirklich gut. Also wenn du auf das Carpendale Musical anspielst, ich liebe ja Trash. Und als ich gehört habe, Thomas Hermanns macht hier in Leipzig eine Uraufführung, ein Howard Carpendale Musical. Und dann erschien irgendwann die Inhaltszusammenfassung. Irgendwie ein Paar in der Mitte des Lebens wird von einem heißen Italiener aus der Vergangenheit heimgesucht. Da dachte ich schon, okay, das wird mein Abend. Bin da hingegangen und war dann doch überrascht, wie ernst das Ganze gemeint war. Und das ist gar nicht so trashig war, wie ich gedacht hätte. Aber ich bin natürlich immer offen für solche Späße. Also ich hege da großes Interesse, habe da große Freude daran, mich auch solchen Dingen auszusetzen.
Ich finde schön, dass du das immer so hinter einem akademischen Interesse verstecken kannst, was du authentisch liebst, aber eines Tages wirst du sicher dazu stehen.
Ich stehe schon jetzt dazu, absolut.
Dann immerhin.
Gut. Er liebt es so sehr, dass dann auch noch das akademisch irgendwie verwursten möchte. Ja, gute Miene zu bösem Spiel, das ist auch dieses Mailback vielleicht so ein bisschen. Das kommt jetzt, weil wirklich alles drunter und drüber gegangen ist mal wieder bei Katz. Also mir ist das ja selber immer so unangenehm, wenn wir so Specials verschieben müssen. Und es ist manchmal so richtig geil. Also es ist ja so, wenn ihr Katz finanziell unterstützt, kriegt ihr eine Special-Folge im Monat. Und die kommt meistens so Ende des Monats. Manchmal terminieren wir die schon Anfang nächsten Monats, weil wir denken, das passt da irgendwie besser, so wie jetzt mit dem Osu-Special geschehen. Und diesmal war es so, dass unser Gast, den wir geplant hatten, mehrfach absagen musste. Also wir das immer wieder um eine Woche verschoben haben und jetzt auch endgültig absagen musste. Das heißt, das Osu-Special machen wir in neuer Konstellation, Lukas, im Februar, weil vorher noch 2 andere Specials geplant sind für diesen Dezember und für den Januar. Und deswegen müssen wir euch ja aber irgendwas geben. Wir können ja nicht einfach sagen, das fällt jetzt aus. Und deswegen, genau, machen wir jetzt dieses kleine Notfall-Mailback. Und ich glaube, du saßt auch schon, Lukas, zweimal kurz vor Aufzeichnung da mit deiner Osu-Vorstellung in der Hand und dann hat es wieder nicht geklappt. Aber ja, machen wir dann im Februar.
Also ich meine, Osu-Präsentation für den Anfang ist schon zweimal weiter gewachsen um irgendwie so 2 Abschnitte jeweils. Das heißt, die ist jetzt irgendwie auch so wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde lang oder so. Ja, ich finde es immer so ein seltsames Mischgefühl zwischen, ach schön, ich kann noch was nachholen, ich kann noch mal Equinox Flower sehen, ich kann noch in das Boardwell-Buch noch mal intensiver reinblättern und ach fuck, jetzt ist so die ganze Energie, die man investiert hat, verpufft irgendwie so ein bisschen und man sitzt auch gefühlt so die Länge dieser ausgefallenen Folge, diese 3-4 Stunden da und fragt sich so, was genau fange ich jetzt mit dem Tag an, bis man dann doch wieder irgendeine produktive Arbeit findet. Also das geht mir zumindest immer so, dass ich auch immer so ein bisschen in so ein kleines Loch falle, wenn einem so dieses rote Tuch der Episode so weggezogen wird und man als Stier dann doch gegen die Holzbarrikade brettert.
Ja, ja, man sitzt ein bisschen so wie dieses von Tarantino, diese Fotos, wie er so in seiner Wohnung steht und immer so hin und her guckt. Man sitzt so ein bisschen in der Ecke 4 Stunden lang. Nicht ganz, aber ja, man, es ist, als hätte man jetzt einen Marathon laufen müssen und dann ist es doch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, es ist nicht aufgehoben. Dieses Osu-Special kommt irgendwann und wir dachten aber, wir machen jetzt mal ein Mailback, damit ihr noch eine Folge hier hinter der Paywall habt. Und dann kommt schon demnächst auch schon unser Jane Schönbrunn-Special. Also genau, es ist wie oft bei Cuts, es kommt dann so mal 2 Wochen nichts, dann kommen so 3 Folgen hintereinander in den Feed, die alle mehrere Stunden lang sind. Ganz normal hat das hier alles Methode. Ja, ihr habt uns, weil wir ja auch nur so kurz Zeit hatten, das vorzubereiten, auf dem Discord-Server einige Fragen geschickt. Ich habe gesagt, wir machen spontan Mailback. Und könnt ihr uns Sachen schicken? Und die würde ich sagen, arbeiten wir jetzt einfach mal ab. Und genau, ich muss ja mal nach oben scrollen. Ich weiß gar nicht, womit es losgeht. Es geht, glaube ich, los mit Lukas. Wie war dein Spotify Wrapped?
Ich bekomme nie einen, weil ich Spotify immer über den Browser mache, weil ich irgendwie halt den Adblocker da brauche, um keine Werbung zu bekommen. Aber ich könnte sagen, wie er ungefähr wäre. Also ich glaube, am meisten gehört habe ich tatsächlich diese Fontaines DC Romance-Alben und Godspeed Emperor Black U, das neue, dessen Titel zu lang ist wie alle Godspeed U Black Emperor Albumtitel. Ich habe an deutschem Rap, ich glaube, das Tour-Album erstaunlich viel gehört, das ja doch sehr poppig war. Ich habe Duo Numero Uno von Chelo und Abdi viel gehört. Dann Touché Amore viel gehört, das neue Pixies-Album so ein bisschen, weil ich die da auch live gesehen habe. Ich glaube, 3 in 5, das neue Melt Banana-Album, habe ich relativ viel gehört. Und ansonsten, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube, JPEG Mafia und Ryushi Sakamoto, also das dürfte da drin sein. Ich habe auch das neue Kim Gordon oder das Kim Gordon-Album erstaunlich viel gehört, das irgendwie auch so halbe so Social Media Prominenz erlangt hat, aber das war jetzt der Versuch, für mich selbst zusammenzufassen. Aber waren nicht Leute in diesem Jahr sowieso super unzufrieden mit ihren Spotify-Raps, weil das mittlerweile alles so KI-generiert ist?
Ich weiß gar nicht so genau. Erstmal will ich kurz einhaken, dass du, Moment, also du hörst im Browser Spotify und wenn du dann den Adblocker anhast, dann musst du nicht für Spotify zahlen. Ist das gerade der Lifehack, der hier so zwischen den Zeilen mitgeteilt wurde?
Na, zumindest kriege ich da keine Werbung. Also ist, glaube ich, fast die vollständige Funktionalität von dem, was man bei Spotify irgendwie machen möchte, drin. Also man bekommt ohne Unterbrechung die Sachen so, wie man sie in die Playlists oder in Albumform dargereicht bekommen hat.
Hast du das dann nicht oder hast du da auch?
Unterwegs höre ich einfach Podcasts. Also ich glaube, ich höre primär zu Hause Musik.
Clever, clever. Ja, ich höre auch unterwegs ein bisschen. Ich habe ja, glaube ich, gar nichts Besonderes darin gehabt. Also was bei mir halt ist, ich höre oft so Minimal und so Ambient-Zeug, auch so beim Arbeiten viel. Deswegen ist das immer so zersetzt auch von sowas, von irgend so einem, weiß ich nicht, irgendeinem Techno-Song, den ich einfach immer, wenn ich irgendwie ein Skript schreibe oder sowas im Hintergrund anhabe. Deswegen nicht so viel Spektakuläres. Ich fand ganz witzig, wie hoch doch der Mr. and Mrs. Smith Soundtrack diesmal bei mir in diesem Jahr drin war. Auf Platz 2, glaube ich, war der Song Snowplow davon. Und sonst muss ich sagen, ja, also bei Last.fm war das natürlich früher besser mit diesen Wrapped-Geschichten. Jetzt kriegt man ja da einmal so eine kurze, so ein paar Slides mit irgendwelchen Sachen. Ganz witzig war bei Spotify Wrapped in diesem Jahr, dass es so hieß, und hier sind deine verschiedenen Persönlichkeiten der verschiedenen Monate oder so. Und es waren dann aber nur die Monate Juli, August, September. Dann hat das einfach aufgehört. Das ist auch denen, glaube ich, völlig egal, was da passiert. Deswegen, ja, nicht so spektakuläres, also, glaube ich, bei mir.
Wer sehen möchte, was ich 2008 gescrobbelt habe bei Last.fm, darf mir gern immer noch auf meinem Account Fuck Off folgen. Ich weiß nicht, den findet man bestimmt noch.
Janik, hast du Bock noch was zu deiner Musik erzählen? Hast du Spotify? Was war bei dir unwrapped?
Spotify nutze ich selten mal, dann aber auch nur zu Hause am Browser. Ich nutze hin und wieder Podimo für Podcasts-App und ansonsten muss ich gestehen, höre ich viel Musik über YouTube. Alle Musikkenner werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber so ist es nun mal. Ich habe, glaube ich, gar keinen Spotify-Rap bekommen. Oder es ist irgendwo in den Untiefen meines Mailpostfachs verschollen. Oder ich habe es einfach so selten benutzt, dass sich Spotify gar nicht jetzt die Mühe gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich kann generell zu diesen Musikfragen sagen, weil irgendwann später auf Discord auch nochmal nach den Alben des Jahres gefragt wurde, ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner. Ich verfolge zu wenig die aktuelle zeitgenössische Musiklandschaft, was da an neuen Alben rauskommt. Ich höre sicherlich einige populäre Songs so passiv, die dann halt so aufploppen, auch im Alltag und die man dann wahrnimmt. Ansonsten, ich höre hauptsächlich viel klassische Musik, ich höre Opernmusik, ich höre auch Musicalmusik. Howard Carpendale war bislang nicht dabei, vielleicht ändert sich das, wie schon angekündigt. Wenn es um das Podimo-Rap geht, kann ich sagen, ich habe dieses Jahr wieder sehr viel Trash-Podcasts gehört von Julian FM Stöckel und Desiree Nick. Also die höre ich ja sehr gern beim Kochen zum Abschalten nebenbei. Also die waren da wieder hoch im Kurs, aber das ist das, was ich zu meinem musikalischen Jahresrückblick sagen kann.
Was erzählen die denn in ihrem Podcast?
Das sind, also Desiree Nick hat sich immer, dieser Podcast ist inzwischen ausgelaufen. Ich weiß nicht, ob da was Neues kommt, aber sie hat sich jede Woche einfach so Persönlichkeiten eingeladen, die im weiteren Sinne meist was mit Reality-TV oder es auch so einer Influencer-Kultur zu tun haben. Teilweise war dann aber auch, also da gibt's dann auf einmal eine Folge mit Gregor Gysi zwischendrin oder Franziska Giffey oder Hendrik Streeck und die reden dann halt so über ihr Leben. Also es ist, es ist eine sehr konfuse Zusammenstellung, aber es ist irgendwie das Maß an unterhaltsamen Trash, was ich mir im Hintergrund dann gern anhöre.
Es wird immer verrückter. Es fängt an bei klassischer Musik, Oper, dann jetzt diese Renik, dann die Podimo App auch völlig aus dem Detail.
Ja, naja.
Jetzt gerade drin war, wo ich, warum?
Es gibt manche Apps, manche Podcasts halt nur über Podimo. Das ist ja so eine neue Plattform, die da auf einmal aufploppt. Ich kannte die vorher auch gar nicht.
Ich dachte, die wäre schon wieder tot. Okay.
Nee, also die gibt's noch.
Mein Trash-Podcast des Jahres war tatsächlich die Neuauflage von Bolle und Blasberg, von Uwe Bolle und Kai Blasberg, die sich ja zerstritten hatten und dann wieder zusammengekommen sind. Und jetzt ist Uwe Boll endgültig durchgedreht und forderte in seinem Podcast und über YouTube sowas wie die gewalttätige Remigration aller Einwanderer in Deutschland. Also er ist wirklich so endgültig am Rande jedes Spektrums. Also er ist weiter, als es irgendwie die meisten rechten Parteien zugeben würden. Und da hat dann Kai Blasberg irgendwann wieder die Reißleine gezogen. Also der ist jetzt zum zweiten Mal beendet worden. Und dieses ganze Drama habe ich schon so ein bisschen mit so einer Mischung aus Schrecken und Faszination mitverfolgt. Weil Uwe Boll war ja irgendwie doch jemand, den man auch so zeigen konnte. Den hat man eingeladen in seine Nerd-Podcasts und so. Und mittlerweile ist er 2 Jahre davor, so in den bewaffneten Widerstand zu gehen. Das ist schon faszinierend.
Sehr krass. Habt ihr mal in diesen Tarantino-Podcast eigentlich reingehört? Ich habe da jetzt neulich mal reingehört, weil ich mich wieder daran erinnert habe, dass er den ja macht. Und ich finde es irgendwie, also man steigt sofort aus nach 5 Minuten, finde ich, wie er da über irgendeinen so Film redet. Habt ihr das mal euch angehört?
Ja, sogar am Anfang regelmäßig, so die ersten 4, 5 Folgen. Und danach ist mir das, was du gerade beschreibst, dann doch zu sehr passiert. Also irgendwie ist es zu sehr ein Brei, zu sehr eine Fläche, irgendwelche auch natürlich bemüht und bewusst sehr obskuren Filme, die man dann vielleicht auch so als Tipp mitnehmen kann. Aber irgendwie habe ich da einfach immer sehr wenig draus mitgenommen. Und dafür ist es dann doch auch schon sehr verquatscht und sehr umfangreich einfach.
Ich höre halt fast gar keine Filmpodcasts. Deshalb fällt auch dieser bei mir raus. Und zumal, ich will nicht Tarantino über Filme reden hören. Da bin ich raus. Ich erinnere mich an das Buch mit Schrecken, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und geschweige denn will ich mir das als Podcast anhören.
Zumindest seine Verteidigung von Joker 2 konnte ich irgendwie nachvollziehen. Der hat mir auch irgendwas gegeben als Musical.
Ja, das wäre eh mal eine Folge, habe ich gedacht, zu so dieser seltsamen Musical-Renaissance, die irgendwie niemand haben will oder so, die gerade stattfindet.
Ich will
also
ich
habe das Gefühl, jeden Monat kommt irgendein. Ja,
ich will die
du
auch.
Willst die haben vielleicht, aber viele wollen die nicht haben und auch die Filme selbst hat man das Gefühl, schämen sich oft ein bisschen dafür, Musicals zu sein. Das ist schon spannend. Also wir sollten, glaube ich, mal so ein klassisches Musical-Special machen und dann nochmal vielleicht in der Folge schauen, was ist eigentlich jetzt mit diesen ganzen Emilia Perez und diesen ganzen Filmen, die rauskommen, die irgendwie so seltsam ankommen, möchte ich das mal nennen.
Ja, sehr gerne. Also Emilia Perez finde ich auch faszinierend, diese Gleichzeitigkeit von in einer Blase, die ich betrachte, sehe ich universellen Hass und gleichzeitig ist er halt für alle großen Preise nominiert. Das ist schon irgendwie auch faszinierend, wie weiter Teile der Filmbranche und ich würde mal sagen der Filmkritik eben auseinandergehen. Das kommt ja durchaus öfter vor, aber da erlebe ich es besonders intensiv auf jeden Fall.
Ich finde schade, dass aber so diese Musicals in diesem Jahr, die sich da so ein bisschen gruppiert haben, also so Joker 2, Emilia Perez oder auch The End von Joshua Oppenheimer, dass das so schlechte Laune-Musicals sein wollten, wo so alles immer düster ist, ja, und alles elegisch, und das sind alles so Niedergangsgeschichten oder so Filme, die sich eigentlich auch eher auskotzen über ihrem Publikum. Das fand ich so ein bisschen ermüdend, deshalb fand ich das dann schön, dass dann auch mal wieder so mit Wicked halt einfach so ein hemmungslos, pathetisches, gute Laune Broadway-Musical irgendwie wieder rauskommt zwischendrin. Also das fand ich dann, ich wünsche mir eine Mischung aus beidem irgendwie.
Ach, das ist ein Musical. Ich dachte, das wäre Sammy Deluxe Biopic.
Ich denke, die Wicked IMC, ja. Ich denke die ganze Zeit, das ist doch auch schon durchgespielt worden, was Yannick da anspricht. Also im Endeffekt hat man das doch schon im klassischen Hollywood gemacht. Also so Stanley Donen und Vincente Minnelli und so haben doch schon alle dieses, okay, wir brechen irgendwie diesen märchenhaften, magischen Moment des Musical-Films so ein bisschen auf. Und spätestens mit so Lars von Trier oder sowas ist das dann doch eigentlich zu Grabe getragen worden. Also da habe ich auch das Gefühl, man haut mit einem Gummihammer noch mal kräftig auf etwas drauf, ohne irgendeinen Effekt zu erzielen. Das ist so ein bisschen verschwendete Liebesmühe, das stimmt schon.
Genau, Niklas hat neben dem Spotify-Rapt auch nach unserem Podcast, Filmpodcast des Jahres, gefragt. Ich habe bei mir festgestellt, dass die Podcasts wirklich immer dümmer werden. Also ich habe wirklich alles wegabonniert, das irgendwie einen Anspruch hat, wo es um Philosophie und Politik oder sowas geht, sondern es sind nur noch so Leute reden einfach über irgendwas, was die so gegessen haben und keine Ahnung was. Ist natürlich alles unter Verschluss, werde ich jetzt nicht sagen, was ich hier für Laber-Podcasts höre, weil es mir selber peinlich ist. Aber das fand ich doch dann interessant, dass ich in diesem Jahr, vielleicht lag es auch am Philosophie-Podcast, daran, dass ich selber irgendwie mehr Texte auch gelesen habe und auch geschrieben habe, dass ich irgendwie so dachte, nee, ich höre eigentlich nur noch Podcasts, wenn ich gerade mal was koche oder irgendwie, wenn ich gerade mal irgendwie einkaufen gehe oder sowas, und dann muss gar nicht so viel von Gehalt da erzählt werden. Fand ich selber irgendwie ganz interessant, aber auch ein bisschen gruselig, weil ich schneide ja auch Podcasts für andere und produziere Podcasts für andere. Und wenn ich selber schon kein Interesse mehr an guten Podcasts habe, ist das vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen, dass die Branche eventuell ein bisschen strauchelt, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch einen Podcast-Tipp habt oder so von diesem Jahr, den ihr empfehlen wollt.
Ich habe im Endeffekt in Sachen Filmpodcast das weitergehört, was ich die letzten Jahre eigentlich auch gehört habe. Das Einzige, was jetzt relativ jung dazugekommen ist, ist Art of the Cut mit Steve Hallfisch, der Teil der Editors Gewerkschaft irgendwie in den USA ist und der mit anderen Editor irgendwie halt spricht über Filmschnitt und die Entscheidungen, die man gerade bei so großen Projekten trifft und die Gestaltungsmöglichkeiten, die man da hat, und der auch recht schön einen Kompromiss findet aus so einem wirklich sehr spezifisch technischen Gespräch und so allgemeineren Zugängen zu Filmkunst. Und das sind oft recht große Projekte, also da wird dann auch mal der Schnitt von sowas wie Ahsoka, dieser Star Wars Serie, die ich nie gucken würde, besprochen, aber so dieser sehr spezifische Blick des Editors da drauf war dann doch ganz faszinierend für mich. Also das war eine der Entdeckungen in Sachen Filmpodcast. Ansonsten habe ich in diesem Podcast ja schon immer wieder dieselben Tipps gegeben und muss das, glaube ich, jetzt nicht noch mal abspulen, was ich da so höre.
Willst du noch einmal wiederholen, wie der heißt, falls jemand nicht aufgepasst hat?
Art of the Cut mit Steve Hallfisch. Mhm.
Dann fragt uns Steffen, gibt es Filme, die ihr traditionell über Weihnachten schaut, die aber nichts mit Weihnachten zu tun haben? Ich schaue beispielsweise an Weihnachten immer mal ein paar Filme von Wong Kar-wai, weil sich der Erzählrhythmus dieser Filme irgendwie gut an die Entschleunigung über die Festtage anschmiegt. Nicht so richtig. Früher, als ich, also ich war jetzt die letzten Weihnachten alle nicht in Deutschland überhaupt zu Hause. Das heißt, ich war auch gar nicht bei der Familie oder so. Da habe ich sonst oft meiner Mutter noch einen Film geschenkt oder so zu Weihnachten, den wir dann geschaut haben. Es gibt aber nicht so eine richtige Tradition. Aber es entwickelt sich eine Hallmark-Tradition bei mir und meiner Freundin durch die Hallmark-Folge, die wir gemacht haben. Dadurch, dass wir jetzt auch nochmal gleich Lukas eine Hallmark-Folge aufnehmen werden, hier nach dieser Aufzeichnung, ist es schon so, dass wir jetzt immer gucken, was sind so die neuen Hallmark-Filme, die rausgekommen sind, und versuchen ein, zwei zu schauen über die Feiertage. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Also das sind Filme, die haben sehr viel mit Weihnachten zu tun. Wie ist das bei dir, Yannick?
Also ich bin da wahnsinnig deutsch und sage, ich sehe schon mindestens einmal im Jahr den Aschenbrödel-Film. Weil, also wenn man dann tatsächlich mal auch irgendwie bei der Familie längere Zeit zu Besuch ist über den Jahreswechsel und schaltet mal den Fernseher ein, dann läuft da auf mindestens einem Sender Aschenbrödel, und das ist sicherlich so ein traditioneller Film, den ich ansehe. Hat der direkt was mit Weihnachten zu tun? Ja, es liegt Schnee, es ist irgendwas mit eine winterliche Atmosphäre, mit Weihnachten direkt hat es nichts zu tun. Ansonsten habe ich da jetzt auch nicht direkt die Tradition. Also generell, ich lese eher sehr viel so zwischen den Jahren, Und was ich vielleicht manchmal bemerke, also wenn ich dann mal Filme schaue, dann schaue ich doch viele Horrorfilme so zwischen den Jahren, was ja auch passt. So, man sagt ja immer so, auch diese Zeit zwischen den Jahren ist die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten sehr durchlässig. Also ich schaue eigentlich so zwischen den Jahren manchmal sogar mehr Horror als so zur Halloween-Zeit, stelle ich fest. Aber dass es da jetzt spezifische einzelne Titel gibt, die ich mir da immer wieder reinziehe, das kann ich nicht sagen.
Ja, ich finde Horror schon die richtige Beschreibung für das Howard Carpendale Musical. Ich muss sagen, ich bin kein Ritual- und Traditionsmensch irgendwie. Ich habe, glaube ich, so ein Jahrzehnt lang gut immer wieder Herr der Ringe zwischen den Jahren oder vor der Weihnachtszeit direkt irgendwie geschaut. Hab mir das dann irgendwann abgewöhnt, weil ich irgendwie, man hat manche Traditionen irgendwann auch über. Ich habe versucht, das ist natürlich ein Film mit stärkerem Weihnachtsbezug, ein paar Jahre immer mal wieder Tokyo Godfather von Satoshi Kon zu schauen, aber das auch irgendwie nicht so richtig durchgehalten. Und deshalb schaue ich jetzt einfach so relativ nach Belieben das, wo ich gerade Lust drauf habe, oder oft auch Sachen, die ich halt beruflich noch irgendwie gucken muss. Und das ist bei Filmen dann ja auch nicht so besonders schlimm. Also das ist dann ja auch nicht mit Leidensdruck verbunden oder so. Dieses Jahr habe ich auch zumindest 4 Hallmark-Weihnachtsfilme für unsere Folge geschaut und das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Das kann ich gar nicht anders behaupten.
Bin ich gespannt. Genau, nehmen wir dann gleich auf. Wir wurden auch gefragt, habt ihr einen liebsten Märchenfilm, und zwar von Adrian? Ich habe keinen, glaube ich. Ich bin aber ein bisschen durch meine Freundin jetzt dazu, was heißt verdammt, dazu angehalten, das singende, klingende Bäumchen zu gucken einmal im Jahr. Das ist nämlich ihre Endjahrestradition, die sie eigentlich mit ihrem früheren Freundeskreis in Bremen immer hatte. Dann sind wir auch zweimal nach Bremen gefahren, um den Film zu schauen. Aber ich glaube, jetzt werden wir das in unserer neuen Bleibe in Berlin irgendwie etablieren. Und genau, das heißt, ich stimme ab für das singende, klingende Bäumchen. Das ist mein Lieblingsmärchenfilm. Lukas, hast du einen?
Na, es gibt so ein paar naheliegende Antworten. Also ich finde zum Beispiel die Paul Pressburger Märchenadaptionen wie The Red Shoes oder Tales of Hoffman oder so sind natürlich fantastisch. Oder alles, was Lotte Reiniger irgendwie da mit dem Scherenschnitt geschafft hat oder Cocteau oder so. Aber ich glaube, am ehesten zwei Filme, bei denen ich immer das Gefühl habe, die werden vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt. Zum einen Valerie, eine Woche voller Wunder von Jaromil Jireš, was eins von diesen so tschechische Neue Welle Märchenadaptionen ist, die auch wirklich sehr stark ins Horrormäßige und Surreale geht. Ist nur knapp über eine Stunde lang, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ich finde tatsächlich irgendwie Tassim Singh ja einen total faszinierenden Filmemacher. Keiner, der besonders gut irgendwie erzählen kann, aber einer, der so gut darin ist, einfach Bilder zu schaffen. Und deshalb ist auch seine Spieglein, Spieglein, also seine Mirror, Mirror Adaption doch irgendwie für mich ganz faszinierend. Also ich weiß noch immer nicht, warum da die Zwerge die ganze Zeit auf so Trampolinen rumspringen und das immer so ein bisschen auch so wie so ein Wuxia-Film aussieht, aber ich kann mich diesem Film nicht ganz entziehen. Mirror, Mirror von Tarsem. Das Sing benutzt er ja nur gelegentlich. Ja.
Also Christian, ich muss mich unbedingt mal zu euch zur Movie Night einladen. Ich habe mir neben Aschenbrödel 4 Titel aufgeschrieben und einer davon ist das singende, klingende Bäumchen. Aha. Ich bin generell sehr viel mit diesen DEFA-Märchenfilmen als Kind aufgewachsen. Eben meine Familie hat in der DDR gelebt, also da hat man das eben auch so mitbekommen. Und wenn ich das nochmal so durchgehe, was gab's da alles, finde ich auch, dass das singende Bäumchen schon so mit am meisten Eindruck hinterlassen hat, den ich auch heute, wenn ich den mal im Fernsehprogramm sehe, immer noch so einen ganz eigenen Reiz hat, diese Art und Weise, wie da mit diesen, also wie verspielt das alles aussieht, wie diese Kulissen gebaut sind, dieses groteske Make-up von diesem Prinzen, der sich in den Bären verwandelt, dieser Zwerg, der da noch umhinläuft, den finde ich schon sehr faszinierend, auch heute noch. Ansonsten bin ich als Kind sehr viel aufgewachsen, so mit diesen sowjetischen Märchenfilmen auch, also sowas wie Abenteuer im Zauberwald, der Hirsch mit dem goldenen Geweih, auch diese Schneekönigin-Verfilmung, die ich aber auch dann schon wieder teilweise mit negativen Gefühlen verbinde, weil ich weiß, dass ich gerade der Hirsch mit dem goldenen Geweih als Kind so dermaßen gruselig finde. Und auch wenn ich den heute manchmal noch so ausschnittweise sehe, frage ich mich, wie konnte man das jemals Kindern zeigen? Also dieser, fast der gesamte Film spielt im Dunkeln bei Nacht in diesem Unterholz, wo irgendwelche gruselig geschminkten Darsteller da umherkrauchen, die Hexe Baba Yaga. Und dann gibt es da noch so ganz eigenartige Flugeffekte, Hexen, die auf dem Besen fliegen, was dann mit so Puppen irgendwie wahrscheinlich gedreht wurde. Also ich finde es auch heute als Erwachsener wahnsinnig gruselig anzusehen, aber hat seinen ganz eigenen Reiz und solche Filme gibt es heute nicht mehr. Also das ist schon sehr spannend, sich da mit zu befassen und sich das nochmal anzusehen, was damals so auch populär rezipiert wurde an diesen ganzen Märchenverfilmungen.
Manuel fragt, was gibt es, nee, warte mal, so, bevor wir die Frage beantworten, was es bei uns Weihnachten und Silvester zu essen gibt, gehen wir hinter die Paywall. Wenn ihr die ganze Folge hören wollt, dann unterstützt uns finanziell, steadyhq.com/cuts, dann könnt ihr auch jeden Monat ein Special hören, wenn wir es nicht wild verschieben müssen und stattdessen ein Mailback aufnehmen. Macht das gerne.